Tust du immer das, was von dir erwartet wird? Oder kennst du diesen Moment, in dem du spürst, das ist nicht mein Weg? Eine uralte Geschichte aus der indischen Mythologie erzählt von vier Brüdern, die genau an diesem Punkt standen. Sie sollten den Weg gehen, den ihr Vater für sie vorgesehen hatte. Doch sie sagten nein. Und damit beginnt ihre Geschichte.
Von Yogis und Heldinnen. Alte Yoga-Geschichten neu erzählt.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge einer weiteren Miniserie, die mal wieder viele Lebensfragen und Wahrheiten enthüllen wird. Wenn ich auf meinen eigenen Lebensweg zurückblicke, dann gibt es ein Thema, das sich eigentlich durch mein ganzes Leben zieht. Die Frage, was wirklich mein eigener Weg ist. Ich habe durchaus gelernt, das zu tun, was man von mir erwartet. Nach der Schule habe ich erstmal einen richtigen Beruf gelernt, so wie es sich für meine Eltern gehörte und wie es damals eben vernünftig erschien. Aber so ganz losgelassen hat mich die Bewegung nie. Irgendwann wurde aus meinem Interesse an Sport und Bewegung mein Beruf als Aerobic-Trainerin und ich kann mich noch gut dran erinnern, wie meine Mutter kopfschüttelnd dazu sagte, »Kind, gehst du wieder turnen?« Damals konnte sie wahrscheinlich noch nicht ahnen, dass aus diesem Turnen einmal eine internationale Karriere werden würde, vom Aerobic-Training zur internationalen Spa-Consultant. Und wenn ich heute darauf zurückblicke, finde ich es interessant, dass mein Weg eigentlich nie ein großer dramatischer Aufbruch war. Es waren viele kleine Entscheidungen, bei denen ich immer wieder gespürt habe, das hier fühlt sich richtig an, hier möchte ich weitergehen. Und genau deshalb hat mich die Geschichte der vier Kumaras sofort angesprochen. Denn auch sie stehen an einem Punkt, an dem von ihnen etwas ganz Bestimmtes erwartet wird. Sie sind die Söhne von Brahma, dem Schöpfer, und Brahma hat für sie, wie Eltern das manchmal tun, bereits eine ziemlich klare Vorstellung davon, wie ihr Leben aussehen soll. Nur die vier haben etwas anderes vor. Bevor wir nun in ihre Geschichte eintauchen, noch ein kleiner Hinweis zu meiner Art, diese Geschichten zu erzählen. Die Geschichten, die ich hier im Podcast erzähle, stammen aus den alten indischen Überlieferungen, aus den Puranas, dem Mahabharata und anderen Schriften. Aber ich erzähle sie nicht als wissenschaftliche Übersetzung oder als wortgetreue Nacherzählung. Ich verbinde die überlieferten Geschichten mit meiner eigenen Sprache, meinen Bildern und manchmal auch mit ein wenig künstlerischer Freiheit. Denn auch das gehört für mich zum Erzählen, eine Geschichte zu übernehmen, sie zu respektieren und sie trotzdem auf die eigene Art weiterzugeben. Auch das ist ein kleines Stück vom eigenen Weg. Jetzt aber wirklich zurück zum Anfang. Denn bevor wir Sanaka, Sanandana, Sanatana und Sanat Kumara kennenlernen, müssen wir erst einmal wissen, woher sie eigentlich kommen. Die Geschichte beginnt mit Brahma. Das ist derjenige unter den Trimurti, den drei Hauptgöttern, von dem wir am wenigsten sprechen. Er hat schließlich seine Arbeit, die Erschaffung der Welt, getan. Er ist der Schöpfer. Die Geschichte beginnt mit ihm und mit einer Welt, die noch gar keine Welt ist. Die Söhne, die Nein sagten, als die Schöpfung nicht in Gang kommen wollte. Am Anfang der Schöpfung saß Brahma inmitten der noch ungeformten Welt. Noch gab es keine vertrauten Landschaften, keine Wälder und Flüsse, keine Tiere, die durch die Erde streiften und keine Menschen, die den Blick zum Himmel hoben und sich fragten, woher sie gekommen waren. Die Welt war noch jung, oder vielleicht war sie überhaupt noch keine Welt, sondern nur eine Möglichkeit, die darauf wartete, Gestalt anzunehmen. Brahma, der Schöpfer, hatte die Aufgabe übernommen, diese Möglichkeit Wirklichkeit werden zu lassen. Aus seinem Geist ließ er die verschiedenen Wesen und Kräfte hervorgehen, die für die Ordnung der Schöpfung notwendig waren. Und unter den ersten, die aus seinem geistigen Schöpferwillen entstanden, waren große Weise, die Rishis. Sie waren nicht wie gewöhnliche Menschen geboren worden. Sie waren geistgeborene Söhne Brahmas, aus seinem Bewusstsein hervorgegangen, und jeder von ihnen trug eine besondere Kraft und Aufgabe in sich. Brahma betrachtete diese Söhne und wusste, dass die Schöpfung nun einen weiteren Schritt machen musste. Es genügte nicht, dass Weise und Wesen erschaffen waren. Das Leben musste sich vermehren, Generationen mussten entstehen und die große Ordnung der Welt musste weitergetragen werden. Einige der Rishis waren bereit, diese Aufgabe zu übernehmen, doch dann geschah etwas Unerwartetes. Aus Brahmas Geist gingen 4 weitere Söhne hervor: Sanaka, Sanandana, Sanatana und Sanat Kumara. 4 Knaben. Sie waren von außergewöhnlicher Schönheit und Reinheit, doch was an ihnen am meisten verwunderte, war ihre Gestalt. Denn obwohl sie aus dem Geist des Schöpfers hervorgegangen waren, erschienen sie als kleine Kinder, und sie sollten auch Kinder bleiben. Sie würden nicht wachsen, sie würden nicht altern, sie würden für alle Zeiten die Gestalt von Knaben beibehalten. Brahma sah seine 4 Söhne an und empfand Freude über ihre Geburt, und so erklärte er ihnen, wie er sich ihre Zukunft vorstellte. Sie sollten heiraten, sie sollten Kinder bekommen, sie sollten Familien gründen und ihre Nachkommen wiederum Kinder bekommen lassen, damit sich die Schöpfung immer weiter entfalten konnte. Die 4 Knaben hörten ihrem Vater aufmerksam zu. Doch als Brahma geendet hatte, antworteten sie, dass sie diesen Weg nicht gehen wollten. Sie hatten eine andere Sehnsucht. Sie wollten nicht in die Welt der Fortpflanzung und der familiären Bindungen eintreten. Sie wollten sich nicht mit Besitz und Vergänglichkeit beschäftigen. Ihr Verlangen richtete sich auf etwas, das hinter all diesen Erscheinungen lag. Sie wollten erkennen. Sie wollten wissen, was das wahre Selbst ist. Sie wollten die höchste Wirklichkeit erfahren. Und deshalb entschieden sie sich für ein Leben der Enthaltsamkeit und der spirituellen Suche. Brahma war darüber alles andere als erfreut. Schließlich hatte er seine Söhne nicht erschaffen, damit sie seinen Plan ablehnten. Er brauchte Wesen, die seine Schöpfung weiterführten. Sein Unmut wuchs, und aus seinem Zorn entstand ein gewaltiges Wesen, Rudra. Rudra erschien mit einer ungeheuren Kraft und wurde später mit Shiva verbunden. So entstand aus dem Zorn des Schöpfers wiederum eine neue Macht innerhalb der Schöpfung. Doch die 4 Kumaras blieben bei ihrem Entschluss. Sie gingen ihren eigenen Weg. Während andere Söhne Brahmas zu großen Rishis und Vätern mächtiger Linien wurden, zogen Sanaka, Sanandana, Sanatana und Sanat Kumara durch die Welten. Sie waren ewig jung und zugleich uralt an Weisheit. Sie suchten die Gesellschaft großer Weise auf, lauschten ihren Lehren und gaben ihrerseits Erkenntnis weiter. Sie wurden zu Lehrern des spirituellen Wissens und zu Verkörperungen eines Lebens, das ganz auf die Suche nach dem höchsten Selbst ausgerichtet war. Und so blieb ihre Entscheidung nicht ohne Wirkung. Brahma hatte von ihnen erwartet, dass sie neues Leben hervorbringen. Stattdessen brachten sie etwas anderes hervor: Fragen, Erkenntnis und Weisheit. Die Schöpfung breitete sich aus, Generation um Generation, und gleichzeitig wanderten diese 4 ewigen Knaben durch die Welten und erinnerten diejenigen, denen sie begegneten, daran, dass es hinter allem Sichtbaren noch etwas zu erkennen gab. So wurden die Kumaras zu einer besonderen Art von Söhnen Brahmas. Die anderen halfen, die Welt zu bevölkern. Die Kumaras halfen, sie zu verstehen. Ich finde, dass gerade die Entscheidung der Kumaras erstaunlich viel mit unserem heutigen mit unserem heutigen Leben zu tun hat. Denn natürlich geht es in dieser Geschichte nicht darum, dass wir alle unverheiratet bleiben oder keine Kinder bekommen sollen. Das wäre eine ziemlich eigenwillige Interpretation dieser alten Erzählung. Viel interessanter ist ja die Frage, was passiert, wenn das Leben einen bestimmten Weg für uns vorgesehen zu haben scheint, wir aber spüren, dass dieser Weg nicht unser eigener ist. Die Kumaras hatten einen Auftrag und sie sagten nein. Und das nicht aus Trotz und auch nicht aus Bequemlichkeit und auch nicht, weil sie die Aufgabe der anderen für falsch hielten. Sie spürten einfach, dass ihre eigene Sehnsucht in eine andere Richtung führte. Manchmal verwechseln wir Dharma mit Erwartung. Wir glauben, unser Dharma sei das, was unsere Familie von uns erwartet, was die Gesellschaft für sinnvoll hält oder was wir irgendwann selbst beschlossen haben, weil es eben so sein soll. Doch vielleicht lohnt es sich manchmal ganz still zu werden und sich zu fragen, was ist eigentlich mein Weg? Und nicht zu fragen, was wäre vernünftig, was würden die anderen von mir erwarten, was müsste ich längst erreicht haben, sondern lieber, was entspricht wirklich meinem Wesen? Die Kumaras zeigen uns dabei auch, dass unterschiedliche Wege nebeneinander bestehen dürfen. Die anderen Söhne Brahmas erfüllen ihre Aufgabe, indem sie die Schöpfung weiterführen. Die Kumaras erfüllen ihre Aufgabe, indem sie nach innen gehen und Erkenntnis suchen. Und keiner dieser Wege muss gegen den anderen ausgespielt werden. Ich finde, das ist eine der schönen Botschaften des Dharma-Gedankens. Es geht nicht darum, das Leben eines anderen Menschen möglichst perfekt nachzuahmen. Es geht darum, den eigenen Platz zu finden. Und manchmal braucht es dafür den Mut, Nein zu sagen. Ein Nein zu einer Erwartung. Ein Nein zu einem Lebensentwurf, der von außen vollkommen richtig aussieht. Und auch ein Nein zu dem Gedanken, das macht man eben so. Denn hinter einem solchen Nein kann etwas sehr Kostbares liegen, ein ehrliches Ja zum eigenen Weg. Und die vier Kumaras erinnern uns daran, dass wir nicht alle dieselbe Aufgabe haben. Manche Menschen sind dazu berufen, etwas aufzubauen, Familien zu gründen, Unternehmen zu führen, Kinder großzuziehen oder die Welt ganz praktisch mitzugestalten. Und andere brauchen mehr Raum für Stille, Erkenntnis, Kreativität, Forschung oder Spiritualität. Und vielleicht verändert sich dieser Weg sogar im Laufe unseres Lebens. Was mit 30 richtig war, muss mit 60 nicht mehr richtig sein. Unser Dharma ist kein fertiger Stundenplan, den wir einmal bekommen und dann bis zum Lebensende abarbeiten. Vielleicht ist es vielmehr eine Art inneres Lauschen, ein immer wieder neues Hinhören auf die Frage, was ist jetzt mein Weg? Und genau deshalb mag ich die Geschichte der Kumaras so sehr. Vier kleine, ewig junge Wesen stehen am Anfang der Schöpfung vor ihrem Vater und sagen, wir gehen einen anderen Weg. Dort beginnt ihre eigentliche Größe. Nicht darin, dass sie rebellieren, sondern darin, dass sie wissen, wohin ihr eigenes Herz sie ruft. Und natürlich haben wir wieder eine Asana, mit der wir die Geschichte auf unsere Yogamatte holen, Prasarita Padottanasana, die weit geöffnete Vorbeuge, finde ich, passt für diese Geschichte besonders schön, weil die Haltung zwei Dinge miteinander verbindet, Standfestigkeit und Hingabe. Die Füße stehen dabei ja weit und stabil auf der Erde und gleichzeitig neigt sich der Oberkörper nach innen und unten. Und damit geht der Blick ja weg von der Außenwelt. Und man kann sich fragen, was passiert, wenn ich einmal nicht nach außen schaue, um herauszufinden, was von mir erwartet wird, sondern nach innen, um zu spüren, was wirklich meins ist. Und das passt wunderbar zu den Kumaras. Während andere den Weg der äußeren Schöpfung wählen, wenden sie sich nach innen und suchen Erkenntnis. Das war also der Anfang der Geschichte der vier Kumaras. In der nächsten Folge schauen wir uns einen von ihnen etwas genauer an und erfahren, wohin ihn sein Weg geführt hat und welche erstaunliche Geschichte sich hinter Sanat Kumara, dem ewigen Knaben und großen Lehrer der Erkenntnis, verbirgt. Ich freue mich, wenn du in 14 Tagen wieder dabei bist. Bis dahin bleib neugierig und deinem eigenen Weg treu. Und wenn du dich gerade fragst, ob die Geschichte aus der heutigen Episode wahr ist, dann sei dir gesagt, diese Geschichte ist ganz genau so passiert, bis auf die Teile, die erfunden wurden, aber die Wahrheit darin, die bleibt.